Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL. Wieder dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und wir haben wieder einen Gast dabei, und zwar VfL-Fan, Mitarbeiter VfL und VfL eSports Gründer Michael Fischer. Hallo.
Hallo zusammen.
Also einmal, du hast uns ja auf Twitter eine Nachricht geschickt und da eine ziemlich lange, ja, eine Art Lebenslauf mitgeschickt, und den möchte ich einmal hier unseren Zuhörern vorstellen, weil der ist sehr umfangreich. Du bist ja, wie gesagt, nicht nur Mitarbeiter beim VfL, sondern du bist auch selber VfL-Fan. Und das seit 1980, hast seit dem 21. März 1987 kein Heimspiel mehr verpasst. Von 1990 Richtig. Bis 2001 nur zwei Auswärtsspiele verpasst. Macher zweier, jetzt musst du mir bei der Aussprache eben helfen.
Fanzine
in den 90ern. Ja. Fanratmitglied von 1992 bis 1997. Seit 1997 VfL-Mitarbeiter, aktuell der zweitdienstälteste, ab 2002 Merchandising-Leiter, mittlerweile der dienstälteste im deutschen Profifußball. Jetzt kommen wir zu der E-Sport-Karriere. 2002 Zweiter beim PES-Städteturnier West in Dortmund, damit qualifiziert für die deutsche Meisterschaft bei der Gamescom, damals noch in Leipzig. Diese hast du mit dem 11. Platz abgeschlossen. 2008 deutscher Ü30 Vizemeister in PES und dann 2010 Gesamtsieger der PES Champions League NRW, und abzuschließen das Ganze mit der Gründung der E-Sports Abteilung beim VfL Bochum 2017.
Das hast du schön abgelesen.
Danke. Ja, also einiges zu erzählen auf jeden Fall, deswegen vorweg haben wir das in zwei Folgen gesplittet, weil das wäre sonst sehr umfangreich. Also einmal Folge 1, geht darum, also um dich als VfL-Fan und als Mitarbeiter des VfL. Und die zweite Folge ist dann mehr um den E-Sport-Bereich, wo dann auch nochmal Fragen von Zuhörern dabei sind. Jetzt konzentrieren wir uns aber mal auf dich als VfL-Fan. Und du hast ja geschrieben, dass du zwischen 1990 und 2001 nur zwei Auswärtsspiele verpasst hast. Und da ist dann natürlich die Frage, welche die zwei waren.
Ja, das ist eine Sache, die mir immer noch ein bisschen wehtut, weil ich habe in dieser ganzen Zeit, wie gesagt, außer ein Spiel in Frankfurt und dann ausgerechnet den einzigen Sieg, den wir jemals beim FC Bayern gemacht haben, der leider an einem Mittwochabend war, alle Spiele gesehen, ausgerechnet dieses eine Spiel, den 2-0-Sieg beim FC Bayern. Das tut mir auch fast 30 Jahre später immer noch ein bisschen weh, dass ich Tausende von Spielen oder Hunderte von Spielen gesehen habe, aber ausgerechnet das Spiel, den Sieg beim FC Bayern, damals leider nicht.
Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, bei vielen VfL-Fans so, dass die können zu Hunderten Auswärtsspiel fahren, aber dieses eine Spiel, was dann irgendwie was Besonderes ist, das verpassen die meisten immer.
Ja, das passiert leider. Es gab genug andere Highlights, aber das war halt leider so, dass das damals nicht funktioniert. Es war eine Saison damals, wo der FC Bayern sogar, was man sich heute kaum noch vorstellen kann, zwischendurch in den Abstiegskampf fast geraten ist. Und dann gab es in der Rückrunde ein Spiel, was dann live sogar auf RTL war, wo wir den FC Bayern wirklich auf die Abstiegsplätze hätten holen können. Und dann haben wir zu Hause gegen die 5-0 verloren.
Das ist auch irgendwie auch typisch VfL. Du hast aber auch dann die Highlights angesprochen. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was war denn das schönste Auswärtsspiel?
Das schönste Auswärtsspiel auch von den, es gab eine Menge schöne, ne? Natürlich die UEFA Cup Auswärtsfahrten war natürlich was Tolles, aber wenn man mich nach den Top-Auswärtsspielen fragt, fallen mir zwei direkt ein. Natürlich mein allererstes Auswärtsspiel als 9-jähriger Drops mit meinem Vater, war ich im Parkstadion bei unseren königsblauen Nachbarn, und nach dem 0-4, was wir geschossen haben, wo ich mit meinem Fähnchen auf der Haupttribüne war, hat mir irgendein Opa den Schirm auf den Kopf gehauen. Wir haben am Ende 6-0 gewonnen auf Schalke und die Schalker damit damals quasi in die zweite Liga geschickt. War damals so mein allererstes Auswärtsspiel, was mir in Erinnerung geblieben ist und was auch ein absolutes Highlight war. Das war in der Saison 90-91, wo wir auch im Abstiegskampf bei Fortuna Düsseldorf gespielt haben, 3-0 zurückgelegen haben und am Ende, ja, nach dem 3-0 waren quasi schon gefühlt anwesende 3000 Bochumer schon am Bierstand, und dann fiel das 3-1, dann fiel das 3-2 und dann rannten die 3000 Bochum mal wieder in den Block und wir haben das Spiel am Ende noch 3-4 gewonnen und Boah. Damit die Ausgangssituation geschafft, um da noch den Klassenerhalt zu schaffen. Und das war so halt so ein typisches Spiel, wie es so oft in den 90ern gegeben hat, leeres Stadion, nur der Heimfanblock war voll und der Gästefanblock und die sonstigen Tribünen nicht. Und das war halt auch von der ganzen Emotion und wie die Spieler danach im Spiel in die Kurve gerannt sind und so weiter, war eins der absoluten Highlights. Und natürlich auch diverse, wir haben mal auch in den 90ern mal bei unserem schwarz-gelben Nachbarn mit einem Treffer in der Nachspielzeit von Darren Buckley 1-0 gewonnen. Das war natürlich auch ein absolutes Highlight.
Sachen, von denen aktuelle VfL-Fans nur träumen können. Bei den Nachbarn zu gewinnen oder mal wieder ein bisschen was zu gewinnen.
Hat immer so ein bisschen was vom Opa erzählt vom Krieg-Moment.
Ja, ist auch, dass man mal dann Schalke, okay, bei Schalke ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, aber dass man die in die zweite Liga schießt, vor allem für einen VfL-Fan, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die schöner sein können, oder?
Ja. Ja, ganz klar. Was zum Beispiel auch, ja, so keiner weiß, so wie auch wieder diese Opa erzählt vom Krieggeschichte. Was war das allererste Bundesligaspiel im Westfalenstadion? Das war VfL Bochum gegen Schalke 04. Der BVB spielte in der zweiten Liga und unser Stadion war gerade im Umbau vom Stadion Kastrower Straße zum Ruhrstadion. Und dann sind wir ausgewichen und haben das allererste Bundesligaspiel gegen Schalke im Westfalenstadion damals gemacht.
Ich glaube, das habe ich sogar tatsächlich mal irgendwo gelesen, aber das tatsächlich, das ist so gar nicht, hat man so gar nicht auf dem Schirm.
Ja, genauso wie es in den Anfang der 80er, als der BVB ja wirklich in finanziellen Schwierigkeiten war, es durchaus auch Hilfe von Bochum und Gelsenkirchen gegeben hat.
Das wird ja jetzt hier richtig zu einer VfL-Geschichtsstunde.
Ja, so ungefähr. Und symbolisch war auch mein allererstes Spiel 1980 im Stadion live. Wir haben gegen SV Duisburg gespielt. Wir haben 2-0 geführt und dürft dreimal raten, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist. 2-2.
Das kennt man doch.
Ach ja. Ja. Irgendwie, also es zieht sich wie so ein roter Faden durch alle Generationen von VfL-Fans, dass man immer so diese Führung, die man dann hergegeben hat, daran erinnert man sich immer als VfL-Fan.
Ja, der VfL-Fan neigt natürlich wahrscheinlich auch wie der Fan von fast allen Vereinen zu dieses früher war alles besser. Also das ist halt ja immer relativ. Ne? Genauso haben sich früher Leute über Spieler aufgeregt, die heute ja vergöttert werden, wie sie früher waren. Und wer weiß, wie man immer in 10, 20 Jahren über die Spieler von heute reden wird.
Da weint man dann einem Anthony Lucia wahrscheinlich hinterher oder Manuel Riemann und sagt, oh, was war das denn für ein Keeper damals? Der hat ja wenigstens noch nach vorne was gemacht. Ah ja.
Kann alles sein, weiß man nicht.
Schauen wir mal. Denn, ja, das ist ja eigentlich alles, ich habe es ja gerade schon vorgelesen, das ist unglaublich, was du als VfL-Fan da mitgemacht hast, auch seit dem 21. März 1987 kein Heimspiel mehr verpasst. Das ist ja auch eine Serie, in Bochum kennt man ja Fabu. Ich weiß nicht, seit wann er kein Spiel mehr verpasst hat, aber ich glaube, da kann er auch nicht mithalten.
Genau, was Heimspiele angeht, kann er da leider auch nicht mithalten. Auswärtsspiele hat er mich irgendwann locker überholt, aber ja, das ist halt immer, das ist auch altersbedingt. Ne? Wäre er wahrscheinlich 10, 15 Jahre älter, hätte er wahrscheinlich genauso eine Serie. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne?
Ist ja, dann hat man generell ja auch viele Spiele schon vom VfL gesehen. Und so, bei Heimspielen fällt da irgendein Spiel ein, was vielleicht dann noch schöner war als die Auswärtsspiele?
Ja gut, da fällt einem natürlich in erster Linie das 3-1 gegen Hannover ein, was damals den UEFA Cup Einzug vor Dortmund und Schalke 2004 gesichert hat. Unser Spiel war beendet, das Spiel in Kaiserslautern lief noch, alle vor den Fernsehern und so weiter. Und dann, als dann die Erlösung kam, dass man es tatsächlich geschafft hat, das war natürlich ein Riesenmoment. Genauso ist mir in Erinnerung geblieben der allererste Abstieg. 1992, wo wir zum ersten Mal aus der ersten Liga abgestiegen sind, ein Heimspiel ausgerechnet gegen Wattenscheid 09 hatten. Ja, man kann es sich kaum vorstellen, Wattenscheid 09 hat mal ein Jahr in der ersten Liga gespielt, während wir in der zweiten waren. Und die VfL-Fans haben trotz des Abstiegs daraus eine Riesenparty gemacht. Und wirklich so eine quasi Abstiegsfeier nach dem Motto, in einem Jahr sind wir wieder da und so weiter gemacht. Das war emotional auch eine Sache, die sicherlich zu den Highlights gehört. Ne? Und ansonsten natürlich jeder Sieg über Schwarz-Gelb oder Königsblau gehört für mich immer noch zu den absoluten Highlights.
Ja, leider, also ich bin ja noch, ich habe noch nicht so viel Erfahrung als VfL und ich glaube, ich war erst nur einmal im Stadion, als wir gegen Schwarz-Gelb oder Königsblau gespielt haben. Das war, meine ich, eine 3-0 oder 4-0 Niederlage direkt. Deswegen habe ich da an die Spiele nicht so gute Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie es bei Tobi ist.
Ich habe zumindest gegen Schalke, haben wir mal 2-1 gewonnen, da war ich dabei, als Gekas und Misimovic, glaube ich, waren das damals getroffen haben oder so.
Genau.
Ist auch schon ein paar Jährchen her.
Nordkurve in deiner Stadt, nicht ja. In unserer Stadt.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Ja, das weiß ich tatsächlich noch, wie ich dann beim 2-1 war, das glaube ich von Misimovic, bin ich auf unsere...
Gekas hat das 2-1 gemacht,
Gekas?
Ja. Ja. Und ist dann noch mit der Schischbewegung noch an der Schalker Kurve vorbei, das war auch sehr schön, ja.
Auf jeden Fall dann beim Tor von Misimovic bin ich auf unsere Terrasse gerannt und habe ganz laut als kleiner Junge Misimovic geschrien und links und rechts von uns wohnen nur Schalker. Die fanden es nicht so lustig. Ich schon. Ja, ach da, ich weiß nicht, bei mir mit den, ist jetzt natürlich die letzten Jahre, gab es so einige Spiele auch, die mir in Erinnerung geblieben sind, so das 4-2 gegen Dresden zum Beispiel, wo man 2-0 zurückgelegen hat. Oder halt natürlich das 6-0 gegen Ingolstadt, das ist auch so ein Spiel, da redet man dann noch in 5 oder 10 Jahren drüber. Also so ein 6-0 hat man ja leider auch nicht so oft beim VfL. Und Tobi, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgend so ein Spiel, was dir einfällt, woran du dich gerne zurückerinnerst?
Ja, Ingolstadt auf jeden Fall. Ansonsten ist es halt echt eher so die früheren Spiele. Oder die Pokalspiele gegen Bayern, auch wenn man die am Ende dann immer irgendwie noch verloren hat, bleiben die trotzdem halt in Erinnerung, weil man irgendwie gefühlt immer lange noch am Ball war und gedacht hat, man kann das schaffen. Und dann ist am Ende halt der FC Bayern der FC Bayern und man verliert das Spiel doch noch. Aber zumindest die Hoffnung, die man da hatte, die nimmt man irgendwie auch mit.
Ja, fand.
Von der Stimmung her war natürlich auch das Relegationsspiel in Gladbach eine tolle Geschichte, auch wenn wir am Ende in der Nachspielzeit noch verloren haben. Aber wie da die VfL-Fans abgerockt haben, war auch ein Riesenerlebnis.
Ja, ich glaube, dein Vater war da, oder Tobi?
Ja, genau, mein Vater und meine Schwester waren da. Da war ich noch ziemlich klein, da war auch ziemlich spät, ne? Das war ja irgendwie in der Woche abends oder so, das war bei mir noch nicht so. Ja. Aber das war natürlich auch, ich habe es vom Fernseher dann verfolgt, sau ärgerlich die Geschichte, aber naja.
Da gibt es irgendwo auch noch ein YouTube-Video von Außenblock, nur mit der Stimmung, wenn ihr das mal sucht, da kriegt ihr auch auf jeden Fall mal Gänsehaut.
Gerne, aktuell sendet man sich ja eh nach so Fußballvideos und dann kann man sich damit die Zeit gut vertreiben. Ich war beim Relegationsrückspiel, da war ich als einer von den Maskottchen des Tages unten auf dem Rasen, weil ich glaube gegen Frankfurt. Ja. Gegen FSV Frankfurt war das, Tobi, wo ich meinen Geburtstag da gefeiert habe.
Ja, ich glaube schon.
2-1 hat der VfL gewonnen, hat der VfL natürlich alle eingeladen, da wo die Heimspiele gewonnen wurden, als gutes Omen. Naja, verloren hat man nicht, aber aufgestiegen ist man dann ja auch nicht am Ende.
Ja, hat leider nicht gereicht.
Nee.
Der Fahrstuhl ist damals dann leider stecken geblieben.
Ja, ist dann auch.
Und steckt immer noch fest.
Ja.
Ist dann auch die Frage, wie das, wenn man die Entwicklung von Gladbach sieht, wie sich das dann beim VfL entwickelt hätte, ob man auch die gleichen Wege gegangen wäre, ob man dann einen Spieler wie Goretzka halten hätte können, wobei Gladbach, also das war ja jetzt auch auf Twitter, hat Gladbach ja leider das Spiel nochmal wiederholt und hat dann die Aufstellung von damals gepostet und wenn man dann sieht, ein Ter Stegen, Marco Reus, ein Dante, wie dieses Team in die Relegation gekommen ist, das ist für mich heute, kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen, weil da sind ja jetzt 3 Spieler dabei gewesen, die Champions League Niveau hatten, einen Weltklasse-Torhüter, einen, ja, wenn er nicht so viele Verletzungen hätte, auch wäre auch einer der besten Spieler der Welt mit Marco Reus. Also da wirkt das irgendwie wie David gegen Goliath so im Nachhinein.
Das war es damals. Das war auch das erste Jahr wieder, wo es Relegation gegeben hat. In den Jahren davor sind immer die letzten 3 ab, die ersten 3 aufgestiegen. Und wir hatten halt das Pech, dass wir in diesem ersten Jahr der Relegation, die Gladbacher waren ja irgendwann im so Februar, März eigentlich schon aussichtslos auf dem letzten Platz. Und dann kam Lucien Favre, hat die Mannschaft gerettet, irgendwie ein, zwei Spieltage vor Ende sind die da mit einer riesen Euphorie in die Relegation gegangen. Wenn du dann als Gegner jemand hast, der damals, glaube ich, einen 60-Millionen-Etat schon hatte und wir waren irgendwo bei 20, 25 Millionen damals und solche Spieler wie Marco Reus dann dabei gewesen, die auch damals schon obere Bundesliga-Klasse waren, dann war es überhaupt ein Wunder, dass wir überhaupt so gut mitgehalten haben. Ich glaube, gegen jeden anderen Gegner, der unten stand, wären wir mit unserem Lauf damals aufgestiegen. So haben wir halt den stärkstmöglichen Gegner gehabt und da hat es leider nicht gelangt. Wobei ich immer noch sage, in der Saison sind wir nicht im Relegationsspiel gescheitert, sondern ein paar Wochen vorher haben wir beim damaligen aussichtslosen Tabellenletzten Arminia Bielefeld nur unentschieden gespielt, haben in der Nachspielzeit das 2-2 kassiert und wenn wir das Spiel nach Hause gebracht hätten, wären wir vor Augsburg gewesen und direkt aufgestiegen. Also das war für mich mehr der entscheidende Knackpunkt damals als das Relegationsspiel.
Das war ja wirklich...
Wobei man ja auch sagen muss, dass wir trotzdem von der Punktzahl her, ich glaube auch in allen Jahren davor, wären wir auch direkt aufgestiegen. Ne? Es war ja einfach ein Jahr, wo alle so viele Punkte geholt haben, dass wir da wirklich Pech hatten. Und wie du schon gesagt hast, also Gladbach war halt quasi auf dem Aufmarsch. Ich glaube, Frankfurt hat parallel so eine Bewegung nach unten gemacht. Die sind dann noch aneinander, haben quasi noch die Plätze getauscht. Wenn wir die Frankfurter bekommen hätten, dann wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen.
Ja, weil unsere Mannschaft damals auch wirklich einen Lauf hatte, Selbstbewusstsein hatte und eigentlich die Vorzeichen von der eigentlichen Form gut waren. Und naja, gut, alles Vergangenheit und alles auch ein bisschen Glaskugelleserei. Was wäre, wenn? Ne?
Eben, aber macht man ja gerne als Fan. Was wäre gewesen?
Ja, das definitiv, ja.
Wo würde man stehen, wenn man nicht die ganzen Ergebnisse hergeschenkt hätte und so weiter? Das gehört auch irgendwo zum Fansein dazu. Aber kommen wir dann mal wieder auf deine Fankarriere, wenn man es so nennen kann, deine Erlebnisse mit dem VfL zu sprechen. Du hast dann natürlich auch logischerweise viele Spieler erlebt und wir haben das gleiche auch Robert gefragt in der letzten Folge, der ja auch viel erlebt hat mit dem VfL. Wer ist denn dein All-Time-Lieblingsspieler?
Da gibt es also eigentlich zwei, die mit denen lustigerweise ich jetzt momentan ja weiterhin auch beruflich zu tun habe. Das ist natürlich an erster Stelle Darius Wosch. Ich glaube, viele, die in den 90ern, Nullerjahren den VfL erlebt haben, haben Darius Wosch als Lieblingsspieler. Und in der früheren Zeit war es Uwe Leifeld, der in den 80ern unser Torjäger war, wenn man immer damals sagte, eiskalter Torjäger, solange es schwer ist, den Ball reinzumachen. Also oft alleine auf dem Torwart zu, nicht getroffen und die kompliziertesten Dinger dann reingemacht, der auch damals leider mit der Kniegeschichte nicht die Karriere gemacht hat, die er hätte machen können. Aber das waren so meine All-Time-Lieblingsspieler.
Und aktuell?
Irgendein Lieblingsspieler? Ja, aktuell ist es halt ein bisschen schwierig. Natürlich ist Anthony Lucilla eine Identifikationsfigur für alle. Aber ich finde zum Beispiel auch Dani Blum eine echte Verstärkung sportlich. Und im Grunde genommen, so heutzutage ist das mit dem Lieblingsspieler alles so ein bisschen relativ. Ne? Das hat sich alles so ein bisschen relativiert. Man sieht das alles halt auch so ein bisschen sachlicher und so. Und sagen wir so, ich freue mich, wenn Toto auf dem Platz steht. Ich freue mich, wenn Lucilla auf dem Platz steht. Auch Danilo Suarez, das sehe ich ganz gerne. Aber es gibt also niemanden, wo ich momentan sage, oh Gott, das will, warum spielt der denn? Also, das ist schon alles in Ordnung soweit.
Es ist auch vernünftig, wenn man dann als Fan hinter der kompletten Mannschaft steht und nicht irgendwie ein Spieler, wie man es auch häufig sieht, irgendwie ja dann hochhypt und sagt, oh, der muss unbedingt spielen und den kann ich gar nicht ab, warum spielt er denn jetzt? Und halt dann so ein bisschen ja das Sachliche für die eigene Mannschaft auch verliert.
Ja, das ist halt so immer so eine Sache, ne? Auch die ganzen, ne? Natürlich hat jeder Fan seine eigene Meinung und natürlich kann jeder Fan nicht irgendjemand, nicht jeden gleich gut leiden, aber ich bin nach wie vor immer auch kein Freund davon, eigene Spieler irgendwo großartig während eines Spiels niederzumachen, auszupfeifen oder sonstiges, weil dadurch wird kein Spieler besser spielen. Ja. Das wird immer der Fall sein. Das gibt es die wenigsten Spieler, die sich von, wenn das eigene Publikum die irgendwie kritisiert, dadurch besser werden. Deswegen, immer wenn man mich fragt, sage ich, steht 90 Minuten hinter der Mannschaft und danach kann man, wenn man es um das Bedürfnis hat, immer noch seinen Unmut äußern.
Ja, da bin ich voll dabei.
Und beleidigen ist immer nie. Man kann noch so viel Eintrittsgeld bezahlen, das Recht, dadurch einen Spieler zu beleidigen oder einen Trainer und sonstigen Verantwortlichen, hat man dadurch als Fan noch lange nicht.
Ja, Also gute Worte. Das hört man auch in der Ostkurve. Jetzt letztens, gegen Sandhausen war das, wo die Mauer da so schlecht stand, wo danach hinter mir einer, ich glaube, 20, 30 Minuten seine Luft dafür verschwendet hat, sich über Riemann aufzuregen oder ja, dann über Dekali die ganze Zeit. Da fragt man sich, ja, warum geht man denn dann jetzt hier in die Kurve? Warum steht man hinter der Mannschaft, wenn man sich dann so einen Spieler rauspickt, um den dann einfach durchgehend zu beleidigen? Und ja, ich glaube, es ist jetzt schwierig, also für mich da das Richtige zu finden, weil ich will mich da selber nicht freisprechen, wenn die Emotionen dabei sind. Aber ich würde niemals so 20 Minuten oder so einen Spieler durchweg beleidigen, einfach weil, wie ich gerade auch schon gesagt habe, wie du das gesagt hast, das ist die Mannschaft, da steht man hinter und man unterstützt sie halt 90 Minuten und man hat nicht das Recht, selbst egal wie viel man bezahlt, da irgendwen zu beleidigen, generell irgendjemanden zu beleidigen.
Ja. Bei mir ist es natürlich so ein bisschen mittlerweile auch so die Ruhe des Alters. Ich war natürlich mit Anfang 20, Mitte 20 natürlich auch anders. So damals hätte ich mich beispielsweise selten mit dem Dortmunder oder Gelsenkirchen angefreundet. Heutzutage ist überhaupt kein Problem. Heutzutage kann man, sieht man alles viel sachlicher. Ich sehe auch heute, dass insgesamt Hass im Stadion nicht zu suchen hat. Es gibt so viele Probleme in unserer Welt, in der Gesellschaft, dass der Fußball, man kann sich gerne ein bisschen necken und so weiter, man kann sich gegenseitig ein bisschen provozieren, aber alles, was irgendwo mit Hass zu tun hat, das finde ich, hat im Stadion, hatte noch nie was und heutzutage hat es erst recht, da nichts zu suchen.
Ja, ist vernünftig. Das ist dann ja auch generell Hass. Ich weiß nicht, wie es, also ich hatte das Gefühl, dass das jetzt vor allem in den letzten Monaten irgendwie wieder stärker wurde im Fußball. Man hatte so eine Zeit, wo es dann ja nicht so präsent war und jetzt in den letzten Monaten wurde es halt wieder stärker. Bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung jetzt auch nach dieser ganzen Krise weitergeht, wo die Menschen halt auch viel Zeit mal zum Nachdenken haben und vielleicht mal sich auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren und merken, dass halt so diese Sachen beim Fußball eher nebensächlich sind. Mal schauen, wie es danach weitergeht oder ob es halt so weitergeht wie zuvor.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Erstmal bin ich auch sehr gespannt, wie die Entwicklungen sein werden, wenn wieder Zuschauer in die Stadien gelassen werden, wie dann generell ist. Sind dann alle Stadien erstmal ausverkauft, weil die Leute Hunger auf Fußball haben oder eher nicht? Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich dann die ganzen Fanszenen und so weiter platzieren. Das wird man auch dann halt sehen. Was ich halt immer so ganz spannend finde, ist auch das ist wieder das, früher war alles anders, alles besser. Diejenigen Fans, die in den 80ern und 90ern Auswärtsspiele und so weiter besucht haben, für die ist vieles, was heute als kritisch und Gewalt dient, halt häufiger schon, ich will nicht sagen Kindergarten, aber da hat man früher auch andere Sachen erlebt. Also heute sieht man viele Bilder, wo auch bei den großen Derbys Fans unterschiedliche Vereine gemeinschaftlich irgendwo auf der Tribüne sitzen. Früher konnte man nicht mit dem VfL-Schal nach Dortmund, Gelsenkirchen oder Kaiserslautern oder sowas gehen. Da hat es in der Regel Gewalt gegeben, wenn du da mit dem Fanartikel des Gastvereins aufgelaufen bist. Und das ist Gott sei Dank heute nicht mehr der Fall. Da hat sich gerade außerhalb des harten Kerns eine Menge zum Positiven verändert und man kann halt gemeinschaftlich halt doch das Fußballerlebnis auch mal mit einem Fan einer Gastmannschaft erleben.
Ja, das ist dann auch, finde ich, irgendwo was Schönes, wenn man da mit irgendeinem Fan von einem Gast sitzt und dann klar, wenn man mit dem befreundet ist, dann necken und sowas gehört dazu und dann halt sich ja ein bisschen ärgern während des Spiels, aber es gibt dem Fußball dann halt auch nochmal einen ganz anderen Anreiz und wie du schon sagst, ich finde auch auf den Haupttribünen und abseits der Kurven beziehungsweise des harten Kerns hat sich das alles sehr schon gelockert. Man sieht es ja auch immer wieder, wie dann, ja, das man kann es jetzt schlecht darstellen, weil beim VfL sind halt nicht alle in Blau da und wenn Dynamo zum Beispiel da ist, sind alle in Gelb. Aber man würde es halt sehen, wie diese Farben sich vermischen, so wenn man das Stadion in der Mitte teilt.
Ja. Es hat ja auch durchaus mit uns auch mal, das war auch damals in der Saison, bevor wir in die Relegation gingen, in Bielefeld ja auch mal einen Fall gegeben, wo halt auch ein Ordner im Bochum-Block schwer verletzt wurde und bleibende Schäden erhalten hat. Und das sind so Sachen, wo man einfach sagen muss, da sind Grenzen überschritten, wo man dann auch einfach kein Verständnis mehr für haben darf. Ne? Ja. Bei aller Emotionalität, bei allem Einsatz für einen Verein, da bin ich auch immer für ganz, ganz strenge Konsequenzen. Was ich auch da mal halt erlebt habe, ich war zum Beispiel 1998 bei der WM bei diesem Deutschlandspiel gegen Jugoslawien, wo deutsche Gewalttäter damals den französischen Polizisten so verprügelt haben, dass er auch bis heute bleibende Schäden hat. Und das war auch so ein einsteines Erlebnis von mir, wo ich mir gedacht habe, irgendwo sind Grenzen überschritten. Dass bei aller Fan-Emotionalität sowas auf gar keinen Fall passieren darf, dass Hass und Gewalt eigentlich nie, auch gar nicht im Fußball, im normalen Leben schon mal überhaupt nicht und auch erst recht nicht im Fußball, der hat da keine Sonderrolle, halt nichts zu suchen haben.
Ja, absolut. Vor allem, das ist halt so, so ganz komisch, das kommt halt darauf an, wo man dann geboren wurde, ob ich jetzt in Gelsenkirchen, Bochum oder in Dortmund geboren wurde und dann halt dementsprechend die Farben meines Vereins gewählt habe oder von meinen Eltern, von meinen Nachbarn oder sonst wie bekommen habe und dann werde ich halt von 40 Kilometer weiter von irgendjemandem gehasst, weil ich halt da geboren wurde und dementsprechend zum Beispiel jetzt zum Glück nicht, aber dementsprechend Dortmund-Fan wäre. So, dann hasst mich irgendwer in Gelsenkirchen, was total banal ist, einfach deswegen jemanden zu hassen.
Das finde ich ja auch bei vielen aktiven Fanszenen, die sich vorbildlich im Kampf gegen Unterdrückung, Diskriminierung, Rassismus und so weiter einsetzen und dort Vorbildcharakter zeigen. Und sobald dann jemand im schwarz-gelben Trikot in die eigene Kurve kommt, ist davon nichts mehr zu spüren und der wird am besten rausgetreten. Also das ist so ein Widerspruch an sich, so eine Doppelmoral, die ich oft da auch nicht verstehen kann.
Ja, jetzt das ist natürlich beim Fußball ist es halt, muss man auch dazu sagen, immer eine gewisse Brisanz mit diesen Derbys, aber es gibt halt Grenzen und die dürfen dann einfach auch nicht überschritten werden. Und wenn es zu Gewalt kommt, sind diese Grenzen halt ganz klar überschritten. So, da gibt es keine zwei Meinungen.
Ja. Gut, da sind wir uns ja einig.
Ist jetzt schwierig für mich, auf die nächste Frage zu kommen, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Und zwar deine Fanscenes.
Ja.
Womit haben die sich denn beschäftigt?
Also es waren zwei Fanzines. Ein Fanzine, das hieß, oh Wunder, das hieß Ostkurve. Das war halt ein ganz normales, wie es in den 90ern üblich war, Erlebnis-Fanzine, wo ich halt Spielberichte gemacht habe, Kommentare und so weiter. Das ist lustigerweise eigentlich so ein bisschen damals aus Trotz entstanden, weil ich bei mir in der Schule, in der Klasse Schulkollegen hatte, der war in der aktiven Szene, Fanszene von Borussia Mönchengladbach und hat dann seinen Fanzine Nordkurve immer wieder mit in die Schule gebracht und hat gesagt, ja, wie geil das alles ist und so weiter. Da habe ich irgendwann gesagt, ach, sowas könnte man mal vom VfL machen. Und der da zu mir gesagt hat, nie im Leben schaffst du das, das kriegt man alleine überhaupt nicht hin, da braucht man ein riesen Team für. Ja, und knapp 3 Monate später habe ich da meine erste Ostkurve auf den Markt gebracht. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, das wird heute kein Mensch mehr kaufen. Das waren halt damals noch mit der Schreibmaschine geschriebene Texte, wo man dann teilweise mit Hubbelbuchstaben und Grafiken und auch mit der Schere auseinandergeschnitten und so weiter die Hefte zusammengestellt hat. Aber nichtsdestotrotz hat man davon immer so, 200, 300, ich glaube, die Höchstauflage war mal 500 Stück, dann zum Selbstkostenpreis verkauft. Und die Ostkurve war das immerhin am Ende auf 19 Ausgaben von 1990 bis, ich glaube, die letzte war in der Tat, noch eine habe ich sogar noch als Mitarbeiter gemacht, 97, also in 7 Jahren knapp 19 Ausgaben. Das war so mein Baby damals. Das zweite Fanzine war phänomenal. Das war damals das offizielle Fanzine des Fanprojekts Bochum. Und da war ich halt dann Chefredakteur und habe auch die Finanzplanung für das ganze Thema gemacht. Selber natürlich auch immer wieder ein bisschen was geschrieben. Das waren halt so die beiden Fanzine-Projekte, die ich damals gemacht habe.
Wie alt warst du denn bei deinem ersten, wenn du sagst, das war noch in der Schule?
Das war Ende der Schule. Also da war ich 1990, bin 72 geboren, war ich so 18, 19.
Trotzdem ist dann eine Leistung, sowas alleine in 3 Monaten auf die Beine zu stellen.
Ja, ist nicht so das.
Ich weiß nicht, ob ich da die Ausdauer hätte. Gut, heutzutage hat sich das ja eh alles gewandelt, wie du auch schon gesagt hast.
Heutzutage würde, glaube ich, keiner mehr auf die Idee, also weniger auf die Idee kommen, das so ein gebundenes Heftchen zu machen, weil man das heute mit Blogs und so weiter im Internet alles viel einfacher und weniger kostenintensiv hat. Na, damals, wenn man das Heft machen wollte, ist man dann halt im Copyshop gegangen, hat sich da gefühlt 4 Stunden an einem Kopierer eingebunkert und hat immer die Seiten mit Umdrehen und so weiter alles dann so kopiert. Das war auch noch immer die Riesenarbeit und dann das Zusammenheften und so weiter, alles in Eigenregie. Das war schon eine Sache, wo man sich heute denkt, eigentlich hast du einen Nagel im Kopf gehabt, weil du hast damit ja kein Geld wirklich verdient, weil das Heft hatte so Produktionskosten von, ja, damals noch Mark, ne, 1,50 Mark oder so weiter und hast es dann mit des Loswurdens für 2 Mark verkauft, aber ja, du warst damit halt, konntest ein bisschen, ja, hat Spaß gemacht auch irgendwo, du hast dich ein bisschen, ja, so ein bisschen an der Fanszene beteiligen können damit und auch das war halt dann so ein bisschen auch das Sprungbrett, um halt auch in der Fanszene halt sich so ein bisschen mehr zu etablieren und auch ein bisschen Gewicht zu bekommen.
Wie hat das Ganze dann quasi aufgehört? Also ist das dann, weiß ich, gab es dann irgendwas anderes, was das abgelöst hat, weswegen es dann nicht mehr Sinn gemacht hat, das zu produzieren? Es oder war, hat es keine ja, Zeit mehr dafür? Oder?
Es war keine Zeit und außerdem muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man Vereinsmitarbeiter wird, dann sollte man sich ja halt in vielen Sachen einfach mehr zurückhalten. Ja, das ist ganz klar so. Das ist zwar nie so in der Form gesagt worden, aber das war auch von der Eigenanspruch und so weiter, weil gerade das eigene Fanzine war auch irgendwie immer was, wo ich auch gerne mal auch kritisch mit dem Verein umgegangen bin. Ich habe zum Beispiel mal auch Anfang der 90er zusammen mit einigen anderen Fanclubs mal einen Fanboykott in der Ostkurve organisiert, wo dann der Mittelblock für die ersten 10 Minuten eines Spiels gegen HSV frei blieb. Und solche Geschichten kannst du natürlich dann als Vereinsmitarbeiter irgendwann nicht mehr machen. Ne?
Ja, da muss man sich logischerweise zurückhalten, ist ganz klar.
Ja, ja.
Du hast es dann jetzt auch schon angesprochen, mittlerweile bist du ja Mitarbeiter beim VfL und da hast du dann wahrscheinlich auch sehr viel erlebt. Gibt es da irgendein prägendes Ereignis oder mehrere prägende Ereignisse, die du heute noch in Erinnerung hast?
Ach, du, ich glaube, wir wollten jetzt keine 3-Stunden-Sendung damit machen, wobei ich glaube, die Fanerlebnisse wären noch ein bisschen intensiver gewesen. Also, ja, geprägt halt. Ich habe halt ja eine Menge auch kommen und gehen gesehen in der Zeit, das muss man ganz klar sagen. Ich habe, glaube ich, irgendwann, ich habe vor ja, 2 Jahren, knapp oder 3 Jahren, 20-Jähriges gefeiert irgendwie und da hatte ich mal ausgerechnet irgendwie mit, ja, glaube ich, an die 30 Trainern und ja, glaube ich, 9 Sportvorstände, über fast 400 Spieler und so weiter, die man alles hat kommen und gehen sehen. Einschneidendes Erlebnis war sicherlich damals der Last-Minute-Aufstieg in Aachen, wo wir ja eigentlich in einer aussichtslosen Situation nur aufgestiegen sind, weil Union Berlin damals Mainz mit Jürgen Klopp geschlagen hat und eigentlich die Situation war so, im Verein war es finanziell gerade sehr, sehr eng und man wusste nicht, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen, wie geht es dann überhaupt noch weiter und dann dieses emotionale Erlebnis, dann halt da noch mit 12.000 Fans in Aachen den Aufstieg irgendwie zu schaffen, das war schon emotional sicherlich eines der Highlights damals als Mitarbeiter. Und eine schöne Anekdote, an die ich immer wieder auch gerne denke, ist halt, ja, mittlerweile ist er einer meiner Chefs, Sebastian Schinzelorz, der damals aus dem Amateurkader in den Profikader kam. Und ich war damals Fanshop-Leiter des Fanshops am Husemannplatz. Den dürftet ihr auch alle wahrscheinlich nicht mehr kennen, weil der 2003 dicht gemacht. Und damals kam dann der erste Kunde zu uns und er hätte gerne ein Trikot mit Schinzelorz. Und dann hat meine Mitarbeiterin damals, wir hatten vorgefertigte Namen oder bei Eigennamen mussten wir halt den Namen einzeln legen. Da hat sich meine Mitarbeiterin damals ja, gut eine Stunde unten hingesetzt und den Namen im Bogen Schinzelorz einzeln ausgeschnitten und dann über die Nummer gelegt. Total angestrengt, war da ganz stolz, kam da mit dem Trikot nach oben. Ich dachte, wow, super, dass du das geschafft hast. Und dann kam der Kunde und ja, hat dann das Trikot gesehen und hat gesagt, da steht aber nicht Schinzelorz, sondern Schinzelorz. Und da war natürlich die Mitarbeiterin den Tränen nach. Und ja, heute ist ja, Sebastian Schinzelorz Geschäftsführer Sport beim VfL und ja, man hat die ganze Karriere irgendwo so mitbegleitet und mitgesehen.
Das ist auch.
Was?
Ja, Tobi?
Nee, sag, mach du jetzt mal.
Mach du.
Okay. Nee, jetzt, wo wir jetzt gerade schon so von ein paar Erlebnissen als Mitarbeiter gesprochen haben, wäre ja vielleicht mal interessant zu wissen, wie es überhaupt dazu kam. Also, du hast berichtet, du warst lange Fan und hast dann diese Fanzines gemacht. Aber wie kann man sich jetzt deine berufliche Karriere vorstellen? Also, wie wird man dann so Mitarbeiter?
Also, es ist wie bei vielen im beruflichen Bereich. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen Leute kennen. Das ist im Berufsleben oft der Fall. Und bei mir war es damals so, ich habe Anfang der 90er eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, hatte also eine kaufmännische Ausbildung. Mein Ausbildungsbetrieb hat dann gesagt, ja, Herr Fischer, Sie... Es ist zwar alles in Ordnung, aber sie müssen noch Wehrdienst machen und deswegen habe ich dann nur einen Vertrag bekommen als Mitarbeiter, bis mein Wehrdienst begonnen hat. Ich habe dann Zivildienst gemacht in der Kinderklinik in Bochum, was auch ein super Erlebnis war, was mich auch sehr geprägt hat. Bin dann sogar noch ein Jahr länger als Pflegediensthelfer gegeben. Dann hat es wieder irgendeine Gesundheitsreform gegeben und dann war ich halt arbeitslos und war aber damals schon halt bei Phänomenal im Fanzine des Bochumer Fanprojekts aktiv als Herausgeber und Redaktionsleiter mit der kaufmännischen Ausbildung. Und irgendwann kam dann Ralf Zenger von Fanprojekt zu mir und sagte mir, Mifi, pass auf, der VfL hat jetzt den neuen Fanshop in der Innenstadt am Musemannplatz aufgemacht und die sind mit der Verkäuferin, die dort das leiten soll, nicht ganz so zufrieden. Könntest du dir das vorstellen? Den Fall und glaube ich, 2 Tage später rief mich der damalige Geschäftsführer Ansgar Schwenken an und ja, dann ging das ruckzuck und ich habe erstmal als Aushilfe im Fanshop angefangen und dann war ich dann ab dem 1.7.97 war es, glaube ich, dann als Verkäufer und Fanshop-Leiter vor Ort und so ging es dann weiter. Irgendwie 98 habe ich dann noch den Fanartikel Versand neben den Fanshop dazu genommen und 2002 hat dann der damalige Merchandising-Leiter relativ plötzlich den Verein verlassen und da bin ich dann nachgerückt und seitdem verantworte ich das Merchandising beim VfL.
Kann man sich dann jetzt, sag ich mal, deinen täglichen Alltag vorstellen? Also, ich weiß nicht, Merchandising sagt den meisten wahrscheinlich was, aber was ist das so, dann so konkret, womit du dich befasst?
Also, das ist halt so, das ist auch wieder so eine Geschichte, die wieder so ein bisschen den Merchandising-Leiter, den ich gemacht habe, so in der Form, gibt es heute in der Form in vielen Vereinen. Ich meine, die vielen Vereine, die haben meistens einen Leiter, der das Gesamt verantwortet, dann haben sie meistens einen für den Einkauf, einen für den Verkauf, einen für den Online-Shop. Das habe ich alles jahrelang in Personalunion gemacht. Ne? Habe mich um den Einkauf der Fanartikel gekümmert, bin auch dabei, wenn es darum geht, ja, auch in der Trikotgestaltung für die nächste Saison fließt das Merchandising natürlich immer so ein bisschen mit rein, organisiere auch da viel. Und Wareneinkauf war lange ein großes Thema mit Lieferantentreffen, Designs abstimmen und sowas in der Richtung. Und ja, Personal. Ich habe hinter mir von der kleinen Aushilfe bis zu den Shopleitungen, die auch ja, mit denen man auch eine Menge immer zu tun hat, die natürlich auch alle ihre persönlichen Geschichten darauf eingehen muss und langweilig in der ganzen Zeit.
Ja, das hört man auf jeden Fall raus. Also hast du wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bist dann da so reingewachsen? Ist ja, ja. Jetzt durchaus in einer wichtigen Position. Und das kann man nicht.
Ja. Ja, das ist auch, was ich immer wieder sage. Deswegen bin ich dem Verein auch sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Eine Karriere, wie ich sie gemacht habe, wäre, glaube ich, heute gar nicht mehr möglich. Wenn jemand im Merchant wird, der hat erstmal studiert, hat vielleicht schon irgendwo Erfahrung gemacht und bevor dann eine leitende Funktion kommt, ist es halt dann so, dass da halt mit viel mehr Bildung im Hintergrund was gemacht hat. Ich bin halt klassisch ja, jemand, der durch harte Arbeit sich hochgearbeitet hat. Da bin ich auch relativ stolz drauf. Und heute, ich sag mal so, viele Studierte, die heute sind, die haben sicherlich erstmal ein größeres theoretisches Wissen als ich. Und ich versuche dann halt viel mit Lebenserfahrung und Praxis auszugleichen.
Ja, ich denke, das klappt ja auch ganz gut. Also zumindest kann man sich momentan nicht darüber beschweren, was da beim VfL passiert. Ja, vielleicht, was jetzt natürlich sehr, sehr akut kam, ich glaube, gestern kam die Meldung oder so. Ich weiß auch nicht, wie oft du dich dazu äußern kannst und willst. Aber es ist ja so, beim VfL wurde jetzt als Folge der Corona-Krise, um Kosten zu sparen, auch Kurzarbeit eingeführt. Und da bist du dann wahrscheinlich auch von betroffen, sehe ich das richtig?
Natürlich, vor allen Dingen mein ganzes Team ist davon auch betroffen. Die Fanshops sind betroffen, die Mitarbeiter können da halt momentan nicht arbeiten, auch wenn sie gerne wollen würden. Das ist natürlich für alle eine harte Zeit, aber ja, alle ziehen wunderbar mit. Ne? Es gibt keinen, der sich da jetzt irgendwie beschwert hat oder groß Abwanderungsgedanken hegelst. Wir wissen alle, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und den Verein durch diese schwierige Phase bringen. Und deswegen war diese Maßnahme, Kurzarbeit einzuführen, für den Verein auch alternativlos an der Stelle. Nichtsdestotrotz werden wir weiter, immer wenn es die Möglichkeiten gibt, für den Verein alles tun und gucken, dass wir das Schiff am Laufen haben. Wir haben ja im Merchandising noch den Online-Shop, wo wir zumindest noch ein bisschen Umsatz machen können. Da haben uns die Fans in den letzten Wochen auch oder in den letzten Tagen gigantisch unterstützt. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Das Stay-at-Home-Überraschungspaket war ein Riesenverkaufsrenner und hat dann wirklich Geld in die Kassen gespült, die dem Verein in der jetzigen Situation auch richtig gut tun.
Kann man auch einfach mal sich bei euch bedanken, dass ihr jetzt trotz dieser Zeit dann halt auch alle klar sagt, ja, wir bleiben hier beim Verein, wir müssen alle da zusammen an einem Strang ziehen, um den Verein da durch die schwierige Zeit zu führen.
Ja, weil am Ende steht der Verein immer im Vordergrund. Das ist halt auch so eine Geschichte, klar, ich bin irgendwo Mitarbeiter, aber auch am Ende ist der Fan natürlich in mir auch immer noch vorhanden. Und ich habe im Laufe der Jahre sicherlich auch mal das ein oder andere Angebot gehabt, um mal zu wechseln. Aber am Ende habe ich mich nie wirklich damit beschäftigt, weil der VfL ist mein Verein und da hänge ich so mit Herzblut dran. Und da hätte auch der ein oder andere Euro mehr, den man vielleicht woanders hätte verdienen können, nie was dran geändert. Und deswegen ist auch in der jetzigen Zeit für mich ganz klar, egal auch, wie auch das Kurzarbeit-Thema momentan für die Einzelpersonen ist, ich bin trotzdem meine Stunden da und gucke alle, dass ich meinen Bereich, den Verein nach vorne bringe, ohne mich damit jetzt irgendwie selbst beweihräuchern zu wollen.
Dankeschön. Es ist natürlich einfach eine Sache, die man natürlich, dadurch, dass du halt ein Fan bist, ich meine, du lebst ja gewisserweise auch irgendwie einen Traum, ne? Also ich meine, viele Fans haben den Traum, im Verein mitzuwirken. Ob das jetzt als kleiner Junge ist, dass man Spieler von seinem Verein wird oder so wie Rob K. das gemacht hat, dass man E-Sportler wird von seinem Verein, hast du es halt geschafft, Mitarbeiter zu werden.
Ja, das ist halt auch so eine Geschichte, das ist so, ich will nicht sagen Traum und Albtraum, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Natürlich, irgendwo überwiegt natürlich der Stolz, für seinen Verein arbeiten zu können, aber es gab natürlich im Laufe der Jahre auch immer wieder Situationen, wo man auch mal gesagt hat, jetzt wäre ich vielleicht doch mal nur normaler Fan ganz gerne, würde gerne mal das ein oder andere vielleicht auch mal anders aussprechen oder so, aber am Ende ist die Loyalität zum Club und zum und Arbeitgeber dann auch so groß, dass man da auch nie irgendwann mal auf falsche Ideen gekommen ist. Und am Ende habe ich das auch nie bereut. Und es ist am Ende natürlich ein Traum, für seinen Verein arbeiten zu können und auch sein Geld damit verdienen zu können, dass man für seinen Verein arbeitet.
Das heißt, irgendwelche Fanboykotts wird es in naher Zukunft nicht von dir geben?
Nee, glaube ich eher nicht. Nein, das wird es nicht geben. Nein.
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen zurückzukommen. Du hast vorhin schon ein paar prägnante Erlebnisse, sag ich mal, als Mitarbeiter genannt. Hast du denn irgendwelche Ziele noch, sag ich mal, das natürlich nicht einfach alles umsetzen, gerade weil der VfL auch immer ein bisschen knapp bei Kasse ist, um es mal nett auszudrücken. Aber gibt es noch irgendwelche Ziele, die du dir vielleicht persönlich beim VfL gesteckt hast oder wo du sagst, das wäre schön, wenn du das noch irgendwie weiter erreichen kannst im Verein oder so?
Gut, es gibt natürlich immer, gerade im Merchandising kann man immer wunderbar mit Zahlen arbeiten. Es gibt Umsatzziele, die ich in meiner Zeit noch erreichen möchte. Ich möchte weiter für meine Mitarbeiter die bestmöglichen Arbeitsbedingungen schaffen das sind halt so kleine Ziele, die ganz großen Ziele. Wie gesagt, ich gehe jetzt halt auf die 50 zu. Die gibt es in der Form halt auch nicht mehr, weil ich habe auch gelernt im Laufe der Jahre, man kann gar nicht so lange planen. Na, da passiert immer wieder, dadurch, dass der sportliche Bereich immer wieder viele Planungen zunichte macht, im positiven oder negativen Sinne, habe ich mir irgendwann angewöhnt, von Zeitraum zu Zeitraum zu denken, von Saison zu Saison. Und im Grunde genommen, wenn ich in den nächsten, bis zur Rente habe ich jetzt noch so knapp 15 Jahre. Wenn ich hier 15 Jahre schaffe, jedes Jahr meinen Umsatz im Merchandising zu verbessern, bin ich glücklich.
Ja, ist ja auch schon mal ein rundes Ziel, sage ich mal, was natürlich auch dem VfL gut tun würde.
Definitiv.
Du hast vorhin, da konnte ich da nicht direkt reinfragen, weil Tobi noch was fragen wollte, aber du hast gesagt, du hattest Angebote auch von anderer Stelle. Ist das dann, waren das irgendwie andere Vereine, die dann dir ein Vertragsangebot gemacht haben, oder wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen?
Ja gut, da gab es durchaus mal Gespräche, ne, von anderen Vereinen, dass man auch nochmal gesprochen haben, dass man, ob man nicht Lust hätte, das Merchandising dort irgendwie zu machen oder so. Auch spät, auch als es dann die E-Sport-Zeit kam, gab es auch mal die eine oder andere Anfrage, weil ich ja da auch nicht durchaus so ganz unerfolgreich gearbeitet habe, dass man da mal angefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, irgendwo ein anderes E-Sport-Team zu leiten. Wie halt ganz normal das im Berufsleben manchmal läuft. Wenn man halbwegs erfolgreich arbeitet, wird man immer irgendwo interessant und dann gibt es auch mal Anfragen oder Angebote.
Das spricht dann ja auf jeden Fall sehr für deine Arbeit, die du da beim VfL machst in allen Bereichen.
Ja, gut. Das müssen andere beurteilen.
Ja, sonst würden ja die Anfragen nicht kommen. Aber du hast das gerade mit dem E-Sport angesprochen. Tobi hat, glaube ich, keine Fragen mehr.
Nee, zu dem Teil erstmal nicht.
Ich auch zu dem Teil nicht. Dann würden wir das mit dem E-Sport gleich in der nächsten Folge nochmal genauer besprechen alles. Die Folge wird dann, denke ich mal, ein, zwei Tage später nach der Folge rauskommen, je nachdem, wie schnell ich da mit dem Schnitt bin und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall danke, dass du dir schon mal für die Folge jetzt die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Dass du auch uns so viel erzählt hast über dich als Mitarbeiter, als VfL-Fan und auch über die kleine Geschichtsstunde direkt am Anfang. Da haben bestimmt viele Zuhörer nochmal was gelernt und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder und auf Wiedersehen.
Jo, ciao, macht's gut, Glück auf.
Ciao.